Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur Episode 33 des History Lost in Time Podcasts. Heute geht es eher um ein politisches als um ein historisches Thema, wenn man das überhaupt so trennen kann. Historische Themen werden ja häufig genug politisiert.
Das Thema dieser Episode.
Das Thema heute ist allerdings eher ein theoretisches. Natürlich wird es trotzdem politisiert werden, aber das soll uns jetzt nicht stören. Mit Interesse habe ich im Laufe der Jahre festgestellt, dass grundlegende Kenntnisse über das politische System der Bundesrepublik Deutschland immer wieder in Schule, Ausbildung, Studium und Fortbildung abgefragt werden. Und mit Erstaunen habe ich immer wieder festgestellt, dass derartige Grundlagenkenntnisse oft kaum vorhanden sind. Ich habe schon ein paar Mal quasi in Einzelschulungen Freunde, Familie und Bekannte in diesem Thema geschult. Und daher dachte ich mir, wenn es da so großen Bedarf gibt, warum keine Episode draus machen?
Politische Agenda und Hintergründe.
Gibt's diesmal keine. Und ich würde mir wünschen, wenn die Kommentare auch unpolitisch bleiben würden. Natürlich ist mir klar, dass es vielen in den Fingern juckt und sie, je nach politischer Couleur, den Einfluss der Lobbyisten, der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, der Illuminaten, der Echsenmenschen oder was weiß ich auf die Politik bekannt machen wollen. Aber hier soll es einfach darum gehen, wie das politische System theoretisch funktioniert und zwar so, wie es im Grundgesetz definiert ist. Ich werde mich dabei auf die grundlegenden Komponenten konzentrieren und nicht auf alle Einzelheiten eingehen.
Die verwendeten Quellen.
Als Quelle kann man natürlich das Grundgesetz nutzen. Da das politische System der Bundesrepublik Deutschland aber eigentlich immer als Schaubild gelehrt wird, empfehle ich die Schaubilder auf Wikipedia. Aber es muss jetzt keiner Wikipedia aufmachen. Wir werden diese Schaubilder in diesem Podcast zusammen zeichnen. Denn, wie man ja weiß oder wissen sollte, lernt man besser, wenn man nicht nur hört, sondern auch sieht und selbst etwas macht. An dieser Stelle könnt ihr den Podcast jetzt kurz pausieren und euch ein paar Blatt Papier und einen Stift holen. Oder ihr macht das Ganze elektronisch und öffnet euer Zeichenprogramm auf dem Gerät eurer Wahl. Gut, ich gehe jetzt davon aus, dass jeder ausgerüstet ist. Fangen wir also an. Um dem Ganzen doch noch einen historischen Anstrich zu geben, werden wir vor dem politischen System der Bundesrepublik Deutschland zwei andere politische Systeme skizzieren. Diese sind sehr simpel und gehen schnell und helfen zudem zu verstehen, wie das aktuelle politische System funktioniert. Fangen wir also an. Malt mal in die Mitte eures ersten Blattes eine Box und schreibt dort rein Monarch. Damit ist ein König, eine Königin, ein Kaiser, ein Zar, ein Sultan, ein Emir, ein Tenno, was auch immer gemeint. Erledigt? Gut. Ihr habt soeben das politische System einer absoluten Monarchie gezeichnet. Ging schnell, was? Das liegt daran, dass es in einer absoluten Monarchie eben nur den Monarchen gibt. Er entscheidet alles, macht alles, kann alles, darf alles. Natürlich gibt es dort auch Institutionen. Meistens Minister, eine Bürokratie, Richter, irgendeine Form von Parlament oder Beratungsgremium. Aber die hängen von der Gnade des Monarchen ab. Und der Monarch kann das jederzeit ändern oder abschaffen. Es gibt in so einem System keine Verfassung, die festschreibt, wie der Staat funktioniert. Ludwig XIV., französischer Monarch des 17. und 18. Jahrhunderts, sagte treffend, der Staat bin ich. Jetzt malt unter diese Box eine zweite und schreibt rein Parlament. Darunter eine dritte Box und schreibt rein wahlberechtigtes Volk. Und Parlament und wahlberechtigtes Volk verbindet ihr mit einem Strich. Gratulation, ihr habt vor euch das Basismodell einer konstitutionellen Monarchie, so wie es sie vor allem im späten 18. und im 19. Jahrhundert gegeben hat. Die Hauptunterschiede? Erstens, es gibt eine Verfassung, im Lateinischen Constitutio, daher auch der Name konstitutionelle Monarchie. In dieser Verfassung ist festgeschrieben, welche Staatsorgane es gibt, wie sich diese zusammensetzen, wer für was zuständig ist und wie man die Verfassung ändern kann. Zweitens, der Monarch kann in so einem politischen System nicht mehr alles selbst machen. Er steht weiter der Regierung vor, ist also quasi immer Regierungschef. Drittens, es gibt aber jetzt das Parlament, das vom wahlberechtigten Volk gewählt wird. Das Parlament hat immer zwei Basisfunktionen. Das Erlassen, Ändern und Abschaffen von Gesetzen und der Beschluss des Haushalts. Der Haushalt definiert, wofür die Regierung wie viel Geld ausgeben darf. Beispiel: Will der König für eine neue Kriegsflotte 10 Milliarden Credits ausgeben, das Parlament bewilligt aber im Haushalt dafür nur 5 Milliarden, muss er damit auskommen. Der König ist also gezwungen, mit dem Parlament zusammenzuarbeiten. Er kann sich nur noch innerhalb der Grenzen des Gesetzes bewegen und die Gesetze beschließt das Parlament und nur noch so viel Geld ausgeben, wie ihm das Parlament genehmigt. Viertens, das wahlberechtigte Volk wählt die Abgeordneten im Parlament. Je nach politischem System setzt sich das wahlberechtigte Volk jedoch unterschiedlich zusammen. Das Mindestalter liegt meistens irgendwo zwischen 16 und 25. Gerade in der Anfangszeit dieses Systems durften Frauen noch nicht wählen. Und häufig war auch nicht jede Stimme gleich viel wert. Die Stimmen von reichen Menschen wurden oft höher gewichtet. Das System der konstitutionellen Monarchie etabliert als erstes das Prinzip der Gewaltenteilung. Damit ist gemeint, dass nicht mehr ein Organ, meistens der Monarch, alle Macht besitzt, sondern dass diese Macht zwischen verschiedenen Organen aufgeteilt ist. Dies soll Missbrauch und Tyrannei vermeiden oder zumindest schwieriger machen. Außerdem ist die konstitutionelle Monarchie ein großer Schritt in Richtung einer freieren und demokratischen Gesellschaft. In den Ländern, die sich ihrer Monarchen auf die ein oder andere Art entledigt haben, wurde die Rolle des Monarchen entweder durch einen starken, direkt gewählten Präsidenten oder durch einen starken, direkt oder indirekt gewählten Regierungschef, einen Ministerpräsidenten oder einen Kanzler ersetzt. Aber damit genug zu historischen Regierungssystemen. Fangen wir jetzt mit dem politischen System der Bundesrepublik Deutschland an. Neues Blatt bitte. Unten malen wir eine breite Box. Dort rein bitte wahlberechtigte Bürger. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Episode, also Sommer 2025, sind dies alle Männer und Frauen mit deutscher Staatsbürgerschaft ab 18 Jahren. Links drüber bitte eine Box mit dem Wort Bundestag drin und eine Verbindungslinie zu den wahlberechtigten Bürgern. Der Bundestag wird von den Bürgern direkt gewählt, derzeit alle 4 Jahre, auch wenn ab und zu von einer Verlängerung der Wahlperiode auf 5 Jahre gesprochen wird. Eine wichtige Rolle spielen hier die Parteien. Theoretisch könnte man auch ohne Partei Abgeordneter werden. In der Praxis sind Wahlkämpfe aber nur mit Parteien möglich, weswegen so gut wie alle Abgeordneten Parteimitglieder sind. Der Bundestag ist hauptsächlich verantwortlich für die Gesetze in Deutschland. In einigen Fällen arbeitet er dabei mit der zweiten Kammer, dem Bundesrat, zusammen, aber dazu kommen wir noch. Die zweite Hauptaufgabe des Bundestags ist die Verabschiedung des Haushalts. Was war das nochmal? Genau, beschließen, wie viel Geld die Regierung für welche Dinge ausgeben darf. Außerdem wählt der Bundestag den Bundeskanzler. Der Kanzler wird also direkt von den Abgeordneten des Bundestags, aber nur indirekt von den Wahlberechtigten gewählt. Wir, die Wähler, wählen die Leute, die den Kanzler wählen. Wir wählen ihn nicht direkt. In der Praxis benötigt ein Kanzler die Stimmen mehrerer Parteien, um gewählt zu werden. Man spricht daher von einer Regierungskoalition, einer Allianz von Parteien. Neue Box, oberhalb vom Bundestag. Dort rein Bundeskanzler schreiben. Und eine Linie zum Bundestag ziehen. Der Bundeskanzler ist der Regierungschef. Er ernennt die Bundesminister und wird vom Bundespräsidenten ernannt. Also 2 neue Boxen. Links neben den Bundeskanzler, Bundeskabinett, Minister und Verbindung zum Bundeskanzler. Und rechts vom Kanzler eine Box namens Bundespräsident und eine Verbindung zum Kanzler. Der Kanzler bestimmt die Richtlinien der Politik. Er bestimmt also im Groben, was gemacht wird. Die Minister arbeiten in ihren Ressorts, also zum Beispiel Finanzen, Verteidigung, Wirtschaft und so weiter, eigenverantwortlich. Aber letztlich müssen sie das umsetzen, was der Kanzler von ihnen will. Sonst kann er sie auch rausschmeißen und ersetzen. Wichtig außerdem, ein Kanzler bleibt so lange im Amt, bis er durch einen neuen Kanzler ersetzt wird. Er kann nicht ersatzlos abgewählt werden. Das ist einer der Hauptunterschiede zwischen den Kanzlern der Bundesrepublik Deutschland und den Reichskanzlern der Weimarer Republik. Ist ein Kanzler also einmal gewählt, befindet er sich in einer ziemlich starken Position. Kommen wir nun zum Bundespräsidenten. Hier gibt es einen weiteren Unterschied zum politischen System der Weimarer Republik. Dort war der Reichspräsident direkt gewählt und hatte auch ordentlich Macht und Einfluss. Man wollte nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch kein politisches System mehr haben, bei dem eine Einzelperson, die man nicht mehr so ohne weiteres loswerden kann, so viel Einfluss besitzt. Der Bundespräsident ist daher politisch ziemlich schwach. Er muss gewählte Kanzler und ausgewählte Minister ernennen, da hat er keine Wahlmöglichkeit. Es gibt eigentlich nur zwei Dinge, bei denen er Einflussmöglichkeiten hat. Wenn der Kanzler nach einer verlorenen Vertrauensabstimmung im Parlament um die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen bittet, kann der Bundespräsident entweder Ja oder Nein sagen, da hat er die freie Wahl. Außerdem kann er, wenn er der Meinung ist, dass ein Gesetz verfassungswidrig ist, seine Unterschrift unter dieses Gesetz verweigern und das Bundesverfassungsgericht anrufen, damit es das Gesetz überprüft. Dazu aber später mehr. Wie wird der Bundespräsident denn gewählt? Ja, dazu brauchen wir jetzt die rechte Seite des Blattes und müssen wieder ganz unten anfangen. Malt mal eine Box auf der rechten Seite des Blattes oberhalb der wahlberechtigten Bürger und schreibt dort rein Landtag. Jeder von uns wohnt ja in irgendeinem Bundesland und wählt dort auch die Mitglieder des Landtages. Vom Landtag aus nach links versetzt malt jetzt zwei Boxen. Erstmal Ministerpräsident und dann Bundesrat. Und verbindet jetzt die wahlberechtigten Bürger mit dem Landtag, den Landtag mit dem Ministerpräsidenten und den Ministerpräsidenten mit dem Bundesrat. Der Landtag ist das Parlament des Bundeslandes. Er erlässt die Landesgesetze und bestimmt den Landeshaushalt. Außerdem wählt der Landtag den Ministerpräsidenten. Erneut wird also der Regierungschef nur indirekt gewählt. Die Bürger wählen die Ministerpräsidenten nicht direkt, sondern die Abgeordneten im Landtag tun das. Der Ministerpräsident ernennt dann die Minister des Landes, genauso wie der Bundeskanzler seine Bundesminister ernennt. Und die Landesregierungen entsenden dann Vertreter in den Bundesrat. Der Bundesrat ist also die Vertretung der Länderregierungen, nicht der Länderparlamente. Wenn also in einem theoretischen Fall alle Bundesländer von der XY-Partei regiert werden würden, säßen im Bundesrat nur Delegierte der XY-Partei, auch wenn in den Landtagen auch Mitglieder der ABC-Partei sitzen würden. Wie viele Vertreter eine Landesregierung in den Bundesrat entsendet, hängt von der Bevölkerungszahl des Landes ab. Länder mit einer hohen Bevölkerung, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen und Bayern, sind im Bundesrat also stärker vertreten als Länder mit einer niedrigen Bevölkerung, wie zum Beispiel Bremen oder Mecklenburg-Vorpommern. Kommen wir jetzt nochmal zur Gesetzgebung auf Bundesebene. Wie schon erwähnt, ist hier der Bundestag hauptverantwortlich. Aber wenn es um Gesetze geht, die auch die Interessen der Bundesländer betreffen, und das sind zum Beispiel Steuergesetze, weil diese ja auch die Einnahmen der Länder beeinflussen, müssen Gesetze sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat eine Mehrheit haben. Bei Gesetzen, die die Interessen der Länder nicht betreffen, kann der Bundesrat zwar eine Meinung abgeben, die ist dann aber nicht von Bedeutung. Wenn sich Bundesrat und Bundestag bei einem zustimmungspflichtigen Gesetz nicht einig sind, wird der sogenannte Vermittlungsausschuss angerufen. Der soll dann einen Kompromiss ausarbeiten. In der Praxis wird allerdings vorher zwischen den Parteien, die sich streiten, ausgelotet, ob es einen Kompromiss geben kann. Gibt es einen Kompromiss, muss der nochmal vom Bundestag und Bundesrat mit Mehrheit angenommen werden. Der Bundespräsident kann dann nochmal prüfen, ob das Gesetz auch verfassungsgemäß ist, und wenn das der Fall ist, muss er es unterschreiben. Das war jetzt etwas komplizierter zugegeben, aber wenn man den Prozess mal verstanden hat, ist er eigentlich recht simpel. Jetzt bleiben noch zwei Dinge: die Verfassungsgerichte und wie der Bundespräsident gewählt wird. Der Bundespräsident ist, was die Wahl angeht, ein Spezialfall. Erstmal muss er mindestens 40 Jahre alt sein. Da man den Bundespräsidenten in einer ziemlich schwachen Rolle halten wollte, wird er nicht wie in Weimar direkt gewählt. Das wird zwar immer wieder gefordert, aber macht eigentlich keinen Sinn. Denn wozu sollte man einen aufwendigen Wahlkampf führen, wenn die gewählte Person als Ergebnis eigentlich kaum politischen Einfluss ausüben kann? Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung gewählt. Dies ist ein politisches Organ, das es nur für diesen einen Zweck gibt. Der Bundespräsident wird alle 5 Jahre gewählt und darf nur 2 Amtszeiten nacheinander amtieren. Faktisch also gibt es spätestens alle 10 Jahre einen neuen Bundespräsidenten. Der Bundeskanzler hat kein Limit, was die Amtszeiten angeht. Die Bundesversammlung setzt sich zusammen aus den Mitgliedern des Bundestages und Vertretern der Länderparlamente. Es gibt in der Bundesversammlung genauso viele Länderparlamentsvertreter wie Bundestagsmitglieder. Bund und Länder sind also gleich stark vertreten. Wichtig: Hier sind es die Länderparlamente, nicht die Landesregierungen, die die Vertreter entsenden. Letztlich entsenden also alle Parteien, die irgendwo in einem Landesparlament sitzen, Vertreter in die Bundesversammlung. Wahlkampf gibt es in der Form eigentlich nicht und meistens wird bereits im Vorfeld vereinbart, wer denn Bundespräsident werden soll. Diejenige Partei oder Parteienallianz, die keine Chance auf einen Erfolg in der Bundesversammlung hat, versucht dann meistens einen Zählkandidaten einer besonderen gesellschaftlichen Gruppe ins Rennen zu schicken. Und das wird meistens mit dem Argument unterlegt, dass es doch, Zitat, endlich Zeit wird, auch mal so eine Person zum Präsidenten zu wählen. Seit rund 30 Jahren sind es Frauen, die in die verlorene Schlacht geschickt und verschlissen werden. Bisher waren nämlich alle Bundespräsidenten Männer. Zuletzt haben wir noch die Landesverfassungsgerichte und das Bundesverfassungsgericht. Wenn gegen ein Gesetz geklagt wird, mit dem Vorwurf, dass es verfassungswidrig wäre, und das kann von jedem politischen Organ, jeder Gruppe und jedem Bürger initiiert werden, werfen die Verfassungsgerichte einen Blick auf die Gesetze und geben eine Bewertung ab. Wird ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt, gilt es häufig sofort als aufgehoben. In manchen Fällen darf es noch für eine Übergangsfrist beibehalten werden, bis ein neues Gesetz in Kraft tritt. Die dritte Gewalt, die Judikative, die Gerichtsbarkeit, hat also durchaus Einfluss auf den politischen Prozess. Sie kann zwar keine Gesetze machen, aber sie kann den Gestaltungskorridor des Bundestags definieren nach dem Motto: Dies und jenes ist erlaubt, aber das und das könnt ihr nicht in ein Gesetz schreiben. Andererseits können Bundestag und Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit auch das Grundgesetz, also die Verfassung Deutschlands, ändern und damit Gesetze, die vorher verfassungswidrig waren, verfassungskonform machen. So etwas wurde bisher so offen aber noch nicht gemacht. Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts werden vom Bundestag und Bundesrat auf 12 Jahre gewählt. Auf Länderebene gibt es als Pendant des Bundesverfassungsgerichts die Landesverfassungsgerichte. Ein paar Kleinigkeiten noch. Jedes Parlament hat einen Parlamentspräsidenten. Dieser organisiert die Parlamentsdebatten und wirft auch einen genauen Blick auf die Parteienfinanzierung. Diese Position ist also durchaus von Bedeutung. Meistens wird der Parlamentspräsident von der stärksten im Parlament vertretenen Partei gestellt, braucht aber eine Mehrheit für seine Wahl. Die Verfassung, also bei uns das Grundgesetz, kann mit Zweidrittelmehrheit geändert werden. Vorher habe ich mal die Vertrauensfrage erwähnt. Die kann ein Bundeskanzler stellen, um zu klären, ob die Mehrheit des Parlaments noch hinter ihm steht. Verliert er diese Abstimmung, kann er den Bundespräsidenten darum bitten, den Bundestag aufzulösen und Neuwahlen abzuhalten. Der Bundespräsident kann das entweder zulassen oder ablehnen, da hat er die freie Wahl. In der Praxis wird die Vertrauensfrage nur dann gestellt, wenn der Bundeskanzler eine Neuwahl haben will. Der Bundestag kann sich nämlich nicht selbst auflösen, auch eine Erfahrung aus der Weimarer Republik. Der Bundeskanzler bleibt aber auch nach verlorener Vertrauensabstimmung im Amt. Die einzige Möglichkeit, einen gewählten Bundeskanzler zu ersetzen, ist es, einen neuen zu wählen. Dies findet nach Bundestagswahlen regulär statt. Wenn dies zwischen den Wahlen stattfindet, zum Beispiel wenn die Regierungskoalition zerbrochen ist, kann dies durch ein sogenanntes konstruktives Misstrauensvotum erfolgen. Das ist aber letztlich auch nur ein komplizierter Begriff für die Wahl eines neuen Kanzlers. Ein normales Misstrauensvotum, so wie man es zum Beispiel aus der Weimarer Republik kennt, ist eine Abstimmung, bei der ein Parlament dem Kanzler das Vertrauen entzieht. Verliert ein Kanzler diese Abstimmung, hat er seinen Posten verloren. Solche Misstrauensvoten sorgen aber dafür, dass ein Land regierungslos werden kann. Deswegen gibt es dies bei uns in der Bundesrepublik nicht. Hier bleibt ein Kanzler so lange im Amt, bis das Parlament einen neuen wählt. Daher eben konstruktives Misstrauensvotum. Dadurch ist gewährleistet, dass Deutschland immer eine handlungsfähige Regierung hat. Fassen wir kurz zusammen. Die wahlberechtigte Bevölkerung besteht aus allen Deutschen ab 18 Jahren. Die Wahlberechtigten wählen den Bundestag und die Landesparlamente. Bundestag und Landesparlamente erlassen Gesetze, wählen die Regierungschefs und bestimmen den Haushalt. Die Regierungschefs, also Kanzler und Ministerpräsidenten, ernennen ihre Regierungsmitglieder und führen die Regierungsgeschäfte. Sie bleiben im Amt, bis ein neuer Regierungschef gewählt wird. Die Landesregierungen entsenden ihre Vertreter in den Bundesrat, die zweite Parlamentskammer in Deutschland. Auf Bundesebene unterscheiden wir zwischen zustimmungspflichtigen und nicht zustimmungspflichtigen Gesetzen. Bei zustimmungspflichtigen Gesetzen muss der Bundesrat zustimmen. Klappt das nicht, wird der Vermittlungsausschuss angerufen. Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung gewählt. Die setzt sich zusammen aus den Mitgliedern des Bundestags und Vertretern der Landesparlamente. Der Bundespräsident hat nur wenig Kompetenzen und muss viele Dinge machen, ohne darüber entscheiden zu können. Er kann nur bei der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen und bei der Auflösung des Parlaments ein gewichtiges Wort mitsprechen. Die Verfassungsgerichte bestimmen am Ende, ob ein Gesetz verfassungsmäßig ist oder nicht. Sie können daher Gesetze aufheben, aber keine eigenen erlassen. Sie werden von den jeweiligen Parlamenten personell zusammengestellt. Der Bundestag wird alle 4 Jahre neu gewählt, Landesparlamente alle 4 oder 5 Jahre, der Bundespräsident alle 5 Jahre.
Ein paar abschließende Worte.
Wie bereits erwähnt, bitte keine Kommentare über Lobbys, ausländische Regierungen, die Illuminaten oder die Echsenmenschen. Wem hilft das denn? Diese Episode soll helfen zu verstehen, wie das politische System in Deutschland laut den Landesverfassungen und dem Grundgesetz funktioniert. Ich hoffe, diese Art der Erklärung war hilfreich und ich habe keine Fehler eingebaut oder wichtige Dinge ausgelassen. Falls doch, lasst es mich wissen.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.